Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Da studierst du semesterlang komplexes technisches Zeug, machst einen Ingenieur und dann ist plötzlich deine größte berufliche Aufgabe, Salat und Gemüse anzubauen. Genau diese Wendung hat die Karriere von Paul Zabel genommen. Paul ist eigentlich Ingenieur beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum und im Auftrag des DLR hat er ein Jahr Salat und Gemüse angebaut. Allerdings nicht irgendwo, sondern mitten in der Antarktis. Im ewigen Eis, in einem großen Container und ganz ohne Erde. Das Ziel von diesem Experiment ist gewesen, herauszufinden, wie gut man Pflanzen im Weltall anbauen kann. Genau so ein Container könnte nämlich auch auf dem Mond oder auf dem Mars stehen. Paul hat deshalb ein Jahr in der Antarktis gelebt. Und jetzt ist er wieder zurück. Moin, Paul.
Ja, hallo.
Du bist, bevor du losgezogen bist, um ein Jahr in der Antarktis zu leben, auch hier zu Gast gewesen. Und da haben wir viel auch übers Packen geredet. Also du bist auch mit Packen durchaus beschäftigt gewesen, was eine ziemlich komplexe Angelegenheit gewesen ist, wenn ich mich richtig erinnere. Hast du denn alles eingepackt oder hast du irgendwas Wichtiges vergessen?
Nee, vergessen habe ich tatsächlich nichts. Ich habe aber auch von den Sachen, die ich eingepackt habe, eigentlich auch einige Sachen gar nicht benutzt. Das ist aber ja anscheinend normal für Überwinter, habe ich mir sagen lassen.
Also zu viel eingepackt.
Ja, ich sag mal, man bereitet sich ja dann doch auf, ja, auf was Unbekanntes vor und weiß nicht, wie das ist, wenn man dort ein Jahr lebt. Und ich habe halt dann doch ja viele Sachen eingepackt, wo ich gedacht habe, naja, das könnte man ja vielleicht nochmal anfangen oder sich nochmal anschauen. Und dann war ich aber vor Ort so beschäftigt, dass ich gar nicht dazu gekommen bin.
Also auch so Dinge, wo man irgendwie nicht zugekommen ist, weil man denkt, hey, wenn ich irgendwo Zeit habe, dann in der Antarktis.
Ja, genau, richtig.
Ich meine, es ist ja jetzt auch nicht mal eben um die Ecke, also man kann nicht mal eben irgendwie was nachholen. Das ist ein bisschen schwieriger. Wahrscheinlich gibt es auch keine Postfiliale. Und du hast das auch schon bei der Anreise gemerkt, da ist man schon eine Weile unterwegs, ne?
Ja, also die Anreise in die Antarktis ist schon ein Unterfangen für sich und schon ein Abenteuer für sich. Und es dauert halt auch wirklich mehrere Tage, bis man dort dann ankommt.
Wie funktioniert das dann? Also Flugzeug primär und es geht erstmal in Richtung Südafrika, ne?
Genau, also es geht alles per Flugzeug. Zuerst mal ganz normal mit einem Linienflug bis nach Kapstadt. Und von dort aus geht es dann ja mit einer größeren Maschine, entweder auch mit einer Passagiermaschine oder mit einer Frachtmaschine zu einer russischen Station in der Antarktis und von dort aus dann nochmal mit einem kleineren Flugzeug nochmal so 2,5 Stunden weiter bis zur deutschen Station.
Wie ist denn das dann gewesen, als du aus dem Flugzeug ausgestiegen bist, so mitten im ewigen Eis mit dem Wissen, so das ist jetzt für ein Jahr mein Zuhause?
Oh, das ist schon faszinierend. Also zum einen zu sehen, wie so ein Flugzeug auf dem Eis landet und vor allem dabei drin zu sitzen, das ist schon spannend. Das erlebt man ja nicht jeden Tag. Und dann, wenn ich dann endlich vor Ort angekommen bin und wenn man dann das erste Mal so die Station vor sich sieht und dann sieht so, okay, das ist jetzt mein Zuhause für das nächste Jahr, das war schon ein tolles Gefühl.
Ein tolles Gefühl. Also nicht auch vielleicht so ein bisschen Respekt so, wenn man sich dann so umschaut und wahrscheinlich viel nichts sieht, ne?
Ja, der Respekt kommt später. Im ersten Moment ist man erstmal froh, dass man da ist und freut sich auf das Neue, dass es endlich losgeht, worauf man sich jetzt ja dann monatelang vorbereitet hat. Der Respekt vor der Antarktis, der kommt dann etwas später.
Du hast es gerade gesagt, du hast dich intensiv darauf vorbereitet, monatelang, vor allen Dingen, was deinen Job angeht. Aber wie das Leben sich anfühlt, das ist ja wahrscheinlich eher schwer vorauszusagen, auch wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt. Wie ist das denn jetzt so für dich gewesen, so mitten im Nichts zu leben?
Es ist tatsächlich ja eigentlich ganz normal. Also nach einer Weile ist es ganz normal, dort zu sein. Es ist eben, ja, man steht früh auf, man macht seine Arbeiten, man isst. Also es ist eigentlich ein ganz normaler Tagesablauf. Was natürlich der große Unterschied ist, ist das Wetter draußen und dass man eben so isoliert ist. Das heißt, man macht Dinge vorsichtiger, weil man sich nicht unnötig verletzen möchte zum Beispiel.
Ich erinnere mich, du wolltest 1 Kilo Schwarztee mitnehmen fürs Heimatgefühl. Hat das geholfen?
Ich hatte den tatsächlich auch mit dabei. Ich habe davon aber nicht viel verbraucht.
Ach was, tatsächlich?
Ja, ich weiß auch nicht wieso. Ich habe einfach da deutlich weniger Schwarztee getrunken, als ich das normalerweise im Büro mache.
Jetzt hast du eben gesagt, du hast schon relativ viel gearbeitet. Aber was macht man denn dann da so freizeitmäßig, wenn man nicht arbeitet? Also draußen macht man wahrscheinlich nicht so viel, oder?
Tatsächlich macht man doch einen Großteil dann wirklich draußen.
Ach, wirklich? Ja,
ja. Ja, also ich sag mal, wir haben wirklich jeden Tag gearbeitet. Also es gab auch an den Wochenenden immer was zu tun. Aber in der Freizeit geht man dann eben doch nach draußen, weil das Wetter ist so unstetig, das sind manchmal wirklich tagelang Stürme, wo es unangenehm ist, draußen zu sein. Das heißt, sobald das Wetter schön ist oder es zumindest wenig Wind ist, geht man nach draußen, um sich draußen bewegen zu können.
Das heißt, man macht da wirklich mal einen Spaziergang irgendwie durch
genau,
die Gegend? Oder?
Man macht einen Spaziergang. Meine Kollegen sind teilweise ein bisschen Langlaufski gefahren. Oder man macht dann Ausflug zu den Pinguinen oder ja, fährt einfach mal so ein Stück von der Station weg, einfach um mal rauszukommen, weil ja, wenn Sturm ist, dann sitzt man wieder mehr oder weniger tagelang drin.
Was erlebt man denn da so, wenn man in der Antarktis spazieren geht? Pinguine, hast du eben schon gesagt, die kriegt man wahrscheinlich ganz gut mit.
Die kriegt man ganz gut mit, genau. Die sind natürlich ein bisschen weiter weg von der Station, also da muss man dann schon mit einem Schneemobil hinfahren. Aber die konnten wir natürlich das ganze Jahr über beobachten. Also wirklich mit dem ganzen Eier ablegen, ausbrüten, dann die kleinen Babypinguine, wie die langsam größer werden. Das ist schon faszinierend zu beobachten. Und das ist natürlich auch ja, ein schönes Ausflugsziel, eben weil es nicht direkt an der Station ist.
Hast du da irgendwie so ein schönstes Erlebnis, wo du sagst, boah, das ist echt sehr cool gewesen, damit hätte ich auch vielleicht nicht gerechnet, wenn man sich so vorgestellt hat, ein Jahr im Eis zu leben?
Ja, es ist schwierig. Also es gibt nicht das eine schönste Erlebnis, es gibt wirklich ganz viele. Ein schönes Highlight ist, wir hatten im September wunderbare Polarlichter, so wie man das wirklich aus Filmen teilweise nur kennt. Das mal in echt zu sehen, das ist schon beeindruckend. Aber eben auch zu sehen, ja, wie so eine Kolonie mit 8.000, 9.000 bis 10.000 Pinguinen ist, das kann man sich so, ja, kennt man nur aus Dokumentarfilmen und man steht dann selber nur 20 Meter davon entfernt und kann das beobachten. Ja, oder eben, ja, man relativ nah an den Eisberg ranzufahren, der eingefroren ist im Meereis, wo man sonst halt auch nicht rankommt und dann steht man vor so einem Eisberg, der irgendwie 40 Meter hoch ist und schaut an dem hoch.
Ist es dann nicht doch irgendwann auch ab und zu mal langweilig gewesen? So, wenn ich mir das vorstelle, immer mit derselben Gruppe an Menschen, gerade im Winter ist auf der Station, glaube ich, nicht so richtig viel los. Ne? Da ist die Gruppe auch recht klein.
Ja, wir waren ja nur zu zehnt im letzten Winter. Man lernt sich dann schon sehr intensiv kennen. Das ist dann wirklich so wie so eine Familie am Ende. Mir persönlich war nicht langweilig, weil ich eben durch meine Arbeit auch viel zu tun hatte. Wenn man dann aber, ja, man muss sich dann eben, muss dann kreativ werden und sich überlegen, was macht man in der Freizeit, was kann man zusammen machen. Wir haben dann eben teilweise gebastelt, zu Ostern zum Beispiel. Wir haben regelmäßig Spiele gespielt. Man muss dann sich wirklich ja ein bisschen immer wieder was Neues überlegen. Und das macht aber auch Spaß dann.
Bist du mit allen gut ausgekommen?
Ich denke, ich bin mit allen gut ausgekommen, ja, aber das müssen ja die anderen beurteilen.
Ja, wahrscheinlich sollte man sich es auch nicht verscherzen mit dem Typen, der den frischen Salat liefert am Ende, ne?
Ja, ich glaube, wir sind als Team sehr gut miteinander ausgekommen. So ein paar kleine Streitigkeiten sind halt immer dabei, wenn man zusammenlebt.
Klar.
Aber so im Großen und Ganzen sind wir gut ausgekommen.
Es ist wahrscheinlich auch dann bunt zusammengewürfelt und aus aller Welt so, ne?
Ja, also aus aller Welt nicht. Es waren halt schon größtenteils Deutsche und ein Österreicher, aber natürlich aus allen verschiedenen Fachrichtungen und Berufsgruppen und auch vom Alter her, von Personen, die gerade frisch vom Studium kommen, bis hin zu Leuten, die 10, 15 Jahre im Beruf stehen, da ist dann doch schon ja eine gewisse Vielfalt da.
Wie ist so ein typischer Antarktis-Gärtnertag bei dir abgelaufen? Also Wochenenden, die gab es eher nicht so, also du hast schon immer mal wieder gearbeitet, aber hattest du so einen richtigen Tagesablauf?
Ja, also es ist schon wichtig, sich so ein bisschen seinen eigenen Tagesablauf vor Ort zu gestalten, gerade auch im Winter, damit man dann auch wirklich das schafft, was man schaffen möchte. Ich bin morgens, vormittags meistens im Labor in der Station gewesen, habe Experimente vorbereitet und Dokumentation geschrieben. Und nach dem Mittagessen bin ich dann ins Gewächshaus gegangen und war dann wirklich den ganzen Nachmittag bis kurz vorm Abendessen im Gewächshaus und habe dort Experimente durchgeführt und Pflanzen ausgesät, geerntet und beschnitten.
Warum ist das Gewächshaus eigentlich 400 Meter entfernt und nicht direkt neben der Station? Solltest du dich ein bisschen bewegen, oder?
Das weiß ich nicht, ob das der Grund ist. Nein, das ist so, die Station steht auf einer relativ flachen Ebene und durch die starken Stürme kommt es dann zu Schneeablagerungen vor und hinter der Station. Und wenn das Gewächshaus jetzt auch noch nah dran stehen würde, dann wäre eben die Luftströmung gestört und es würde noch mehr Schnee sich ansammeln, den man dann wieder umständlich mit Pistenraupen wegfahren muss. Und bei 400 Metern, das war so die Grenze, wo uns dann die Stationstechnik gesagt hat, so okay gut, da ist der Einfluss auf die Station dann nicht mehr so groß.
Aber es ist ja schon auch nicht so ganz ungefährlich, so ein Fußweg, ne? Also gerade Stichwort Stürme hast du ja gerade schon gesagt, ne?
Ja, also es ist schon, also ich persönlich fand es schön, wirklich jeden Tag da die 400 Meter gehen zu können, weil so ist man eben wirklich auch gezwungen rauszugehen und kann sich nicht einfach irgendwie drin im Warm verkriechen. Ja, bei Sturm ist es schon schwierig, also ich konnte da nicht immer alles mitnehmen. Also normalerweise habe ich zum Beispiel so einen kleinen Schlitten hinter mir hergezogen mit einer Kiste drauf, um Material und Geerntetes mitzunehmen. Das kann man im Sturm nicht mehr machen, der fliegt einem sofort weg. Und ja, bei richtig starken Stürmen habe ich dann auch versucht, nicht ins Gewächshaus zu gehen, weil es dann doch zu gefährlich ist. Oder wenn sie es nicht vermeiden ließ, dann habe ich jemanden gefragt, dann sind wir zu zweit gegangen. Das ist dann doch schon besser.
Hätte es eigentlich auch die Situation geben können, dass du aus dem Gewächshaus nicht mehr wegkommst wegen eines Sturms? Also hättest du da auch mal irgendwie eine Nacht übernachten können?
Also ich hatte dort ein paar kleine Vorräte und so, dass man dort ein bisschen auch was zu essen hat und was Warmes zu trinken. Wichtig ist natürlich, wenn man dort unten lebt, dass man wirklich das Wetter im Auge behält und sich genau überlegt, gehe ich jetzt noch raus, schaffe ich das noch alles, was ich schaffen möchte, bevor der Sturm losgeht. Also so, man kommt halt doch noch vor dem Sturm zurück. Also man braucht ja für die 400 Meter auch nicht mehr wie 20, 25 Minuten. Wenn man dann in etwa weiß, wann es wirklich richtig windig wird, dann kann man zeitig genug zurückgehen.
Was für ein Verhältnis hast du mittlerweile zu dem Wort kalt?
Mittlerweile ist es, glaube ich, schon wieder auf einem normalen Niveau angekommen. Im Dezember, als ich zurückgekommen bin, bin ich tatsächlich auch draußen bei plus 5 Grad mit kurzen Hosen rumgelaufen und T-Shirt.
Das verändert sich tatsächlich so, dieses Empfinden, ja?
Ja, total. Also auch in Kapstadt irgendwie dort anzukommen und es sind 25 Grad und man denkt sich so, okay, gut, was soll ich überhaupt anziehen?
Warum also, überhaupt was, ja?
Ja, genau. Also es ändert sich schon stark und man merkt das auch, wenn dann die ersten Leute im November, im Sommer anreisen und dort dick eingepackt, ja, mit der dicken Polarkleidung ankommen, die wir nur im Winter getragen haben. Und wir stehen bloß mit so einer Fleecejacke und einer Jeans da bei minus 10 Grad und alle anderen stehen wirklich in der tiefsten Winterkleidung da. Da merkt man schon, dass sich da was verändert hat.
Aber vermutlich freust du dich jetzt auch über den Frühling, oder?
Ja, also der Frühling ist schön und auch der Sommer wird jetzt schön, gerade weil ich ja quasi jetzt ja fast 2 Jahre keinen Sommer hatte in dem Sinne. Freue ich mich da schon drauf und mal wieder baden zu gehen in einem See und durch den Wald zu gehen, solche Sachen, ja.
Und vermutlich freust du dich auch darüber, wieder bei deinen Freunden, bei deiner Familie zu sein. Das stelle ich mir schon schwierig vor. Ich meine, man weiß ja irgendwie, ja, man ist ein Stück weit gefangen. Also man kann den Ort jetzt nicht einfach mal verlassen, wenn man keine Lust mehr hat. Hat dich das da auch irgendwie psychisch irgendwie belastet? Also gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, oh, also eigentlich will ich jetzt mal lieber aus der Kälte raus und mal ein paar andere Leute sehen?
Ja, also ich sag mal, weniger wegen den Leuten, aber einfach so, man hat irgendwann mal das Gefühl, es ist genug und man möchte zurück. Also bei mir war es jetzt weniger wegen den Leuten, sondern einfach so vom ganzen Arbeitsablauf, dass man sich dann denkt, so okay, gut, bei mir war es so nach 7, 8 Monaten, wo ich gedacht habe, so naja, okay, gut, jetzt wäre mal ein bisschen Abwechslung gar nicht schlecht. Aber das Gefühl geht dann auch relativ schnell wieder vorbei, weil man doch jeden Monat dann doch wieder irgendwas Neues erleben kann in der Antarktis, wenn man das erste Mal dort ist. Von daher, das Gefühl war da, aber es geht auch wieder weg.
Wie hast du Kontakt gehalten zum Rest der Welt? Gibt es da ordentliches Internet in der Antarktis?
Es gibt Internet, ordentlich würde ich nicht sagen. Es ist halt schon limitiert in der Bandbreite. Aber es ist genug, um E-Mails zu schreiben und um sich ein paar Webseiten anzuschauen. Ansonsten gibt es eine sehr gute Telefonverbindung. Von der Qualität her und von der Verbindung ist das eigentlich ganz gut. Und das war eigentlich so das Hauptkommunikationsmittel, weil das wirklich auch am unkompliziertesten ist.
Ein Jahr hast du am Südpol gelebt. Als Antarktis-Gärtner könnte man verkürzt sagen, bist du mit der Ernte zufrieden gewesen?
Oh ja, total. Also wir haben wirklich, das ganze Projekt ist zufrieden mit der Ernte. Ich habe in dem einen Jahr fast 270 Kilo Gemüse geerntet, in 9 Monaten, in denen das Gewächshaus in Betrieb war. Und das wurde fast alles von der Crew verspeist und jeder war glücklich, dass wir das hatten.
Das heißt, das ist jetzt nicht nur irgendwie für wissenschaftliche, natürlich auch, aber nicht nur für wissenschaftliche Zwecke angebaut gewesen und wird danach weggeschmissen. Ihr habt das wirklich alles gegessen, ne?
Ja, genau. Also ich habe schon so ungefähr 20 Kilo an Proben eingefroren, die wir dann wieder zurück nach Europa gebracht haben. Aber sonst war schon das Ziel, dass das auch alles gegessen wird, ja.
Schmeckt es anders, wenn man das in einem Gewächshaus in der Antarktis, ich sage mal erstmal unter eher künstlichen Bedingungen anbaut?
Nee, es schmeckt eigentlich ganz normal, aber man kann das so vergleichen mit einem Strebergarten oder mit einem Hobbygärtner, der seine eigenen Gurken erntet. Die schmecken immer besser wie die aus dem Supermarkt.
Das heißt, deine Gurken waren die besten, ja?
Genau, also auf jeden Fall die besten in der Antarktis.
Was habt ihr denn überhaupt dann alles da so zur Verfügung gehabt? Also was hast du da alles angebaut? Gurken?
Genau, also Gurken waren dabei, dann mehrere Sorten Tomaten, Radieschen, Basilikum, Schnittlauch, Petersilie. Verschiedene Salatsorten für 6 Stück insgesamt. Und wir haben es auch mit Paprika versucht und mit Erdbeeren. Die beiden haben aber nicht so gut geklappt.
Die sind noch ein bisschen tricky, ne? Also das ist jetzt nicht mal, also gerade Erdbeeren sind jetzt nicht mal eben so schnell angebaut, ne?
Ja, Erdbeeren sind da schon ein bisschen anspruchsvoller. Die Pflanzen sind wirklich auch gut gewachsen, hatten schöne Blätter und unglaublich viele Blüten, aber eben ja keine Früchte. Auch wenn ich es ja mit Pinsel versucht habe, die Blüten zu bestäuben. Mhm. Aber das hat nicht gut funktioniert, weil wir hatten halt wirklich gar keine Frucht dran. Da sieht man eben dann doch, dass es die Erdbeere doch etwas anspruchsvoller ist als eine Gurkenpflanze.
Wie hat dein Gewächshaus denn überhaupt ausgesehen?
Ja, also das Gewächshaus ist eingebaut in zwei Schiffscontainer. Mhm. Die stehen eben auf einer kleinen Plattform, 400 Meter von der Station entfernt. Die Pflanzen werden komplett ohne Sonnenlicht angebaut. Das heißt, da sind LED-Lampen drin, die das Sonnenlicht so ein bisschen imitieren. Und wir haben auch komplett ohne Erde angebaut. Bei uns hingen die Wurzeln in so einer kleinen Box und da wurden sie dann mit Wasser und Nährstoffen angesprüht.
Warum ist das besser? Also ich meine, Erde ist jetzt ja erstmal das natürliche Zuhause von doch den meisten Pflanzen, ne?
Genau, also Erde ist an sich ein tolles Ding. Mhm. Wenn wir aber für die Raumfahrt sehen und für ein Weltraumgewächshaus, wir wollen ja so wenig wie möglich Masse von der Erde ins Weltall bringen müssen. Mhm. Umso kleiner können wir die Raketen bauen. Und wenn wir natürlich dann Erde mitnehmen müssen, die ist zum einen schwer. Und zum anderen ist da auch sehr viel, Mikroorganismen drin, die man vielleicht auch nicht unbedingt in seinem Raumschiff haben möchte.
Du sprichst immer mal wieder von wir. Das heißt, du bist jetzt nicht ganz alleine gewesen mit dem Experiment und deinen Pflanzen.
Ja, genau. Also ich bin zwar derjenige gewesen, der in der Antarktis war und das Gewächshaus betrieben hat, aber das gesamte Projektteam besteht eben aus 14 Partnern aus 8 Ländern. Da sind über 60 Wissenschaftler und Ingenieure beteiligt. Deswegen ist dann immer quasi auch so das Wir-Gefühl, weil das eben dann doch das ganze Projektteam ist, was daran beteiligt war.
Und was durchaus auch mit, zumindest gefühlt, auf der Antarktis mit dabei gewesen ist, weil das ganze Gewächshaus, das war mit Sensoren versehen, auch glaube ich mit Kameras, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, man konnte von außen, also auch vom Rest der Welt, so ein bisschen mit in diesem Gewächshaus sein.
Genau, also wir haben quasi die Möglichkeiten geschaffen, dass meine Kollegen hier aus Bremen das Gewächshaus auch steuern können zum Beispiel und auch die Daten sehen, also die Temperatur zum Beispiel von der Luft.
Das heißt, du hättest auch mal eine Woche Urlaub machen können und die hätten dann weitergemacht.
Ja, sag mal, irgendjemand muss ja dann doch noch mit den Pflanzen arbeiten, aber zumindest so vom Steuerungssystem wäre das machbar gewesen. Und es waren eben auch Kameras drin, die einmal am Tag ein Foto gemacht haben. Also es waren 40 Kameras, also 40 Fotos pro Tag. Ja, wo man dann eben auch von Bremen aus und auch von Amerika aus zum Beispiel die Fotos sehen konnte und sehen konnte, wie es den Pflanzen geht.
Und du hast eben schon gesagt, dass dein Tagesablauf häufig so aussah, dass du erstmal in die erste Hälfte des Tages im Labor gewesen bist. Das heißt, du hast da schon auch wissenschaftlich gearbeitet und nicht nur Pflanzen bestäubt. Was hast du da gemacht? Also was für Experimente hast du da durchgeführt?
Ich habe zum Beispiel im Gewächshaus ganz viele Proben genommen. Also zum einen von den Pflanzen, also so kleine Schnipsel von den Blättern, aber auch ganze Früchte. Dann habe ich auch Abstriche gemacht, zum Beispiel für unsere Mikrobiologen von den Wänden, von den Türklinken, von den Pflanzenblättern, um zu sehen, wachsen dort Pilze oder Bakterien drauf, die vielleicht gefährlich sind. Und ich hatte auch ein paar Messgeräte dabei, mit denen ich dann im Labor arbeiten konnte. Da konnte ich zum Beispiel auch den Nitratgehalt bestimmen von dem Blattgemüse, ist das ganz wichtig, weil zu viel Nitrat eben dann auf Dauer auch gesundheitsschädlich sein kann.
Das heißt, auch das Gemüse selbst hast du untersucht und du hast gesagt, du hast auch noch Proben eingefroren. Was ist da wichtig, wenn ihr das Gemüse jetzt noch irgendwie weiter untersucht? Was sollte da am besten drin sein und was sollte nicht drin sein neben Nitrat?
Genau, also unsere Partner schauen eben wirklich rein, wie ist die Zusammensetzung der Pflanzenproben, was sind dort an Mineralien zum Beispiel drin, wie ist der Nährstoffgehalt und die Mikrobiologen gucken eben ganz genau drauf, sind dort irgendwelche Bakterienkulturen drauf oder irgendwelche Pilzsporen, wenn ja, wo kommen die vielleicht her? Und gibt es eine zeitliche Veränderung? Also hat sich vom Beginn der Mission zum Ende zu, hat sich da irgendwas verändert? Sind das vielleicht mehr geworden oder weniger?
Das heißt, da wird jetzt auch durchaus noch dran geforscht. Das heißt, wissenschaftlich ist das Projekt noch nicht abgeschlossen. Es gibt jetzt noch keine Ergebnisse, über die man jetzt intensiv sprechen könnte. Aber kannst du jetzt schon irgendwie sagen, so was deinen Aufenthalt da angeht, lief das alles irgendwie nach Plan? Oder hat es da unerwartete Entwicklungen gegeben? Oder weiß ich nicht, vielleicht sogar irgendwie Pannen, mit denen ihr nicht gerechnet habt?
Ja, also im Großen und Ganzen lief es nach Plan, aber wir hatten schon auch technische Schwierigkeiten. Das Gewächshaus ist ja quasi auch neu. Wenn man so ein neues, komplexes System hat, da geht eben auch mal was kaputt. Da waren schon auch ein paar Überraschungen dabei. Das haben wir auch so gerade in den ersten Monaten nicht so erwartet, dass das mit so einer Häufigkeit passiert. da sind eben dann doch ja Fehler beim Bau vom Gewächshaus gemacht worden, die sich dann ausgewirkt haben. Mhm. Aber daraus können wir eben auch ja lernen für ein zukünftiges Weltraumgewächshaus. Und wir würden jetzt, wenn wir jetzt das Gewächshaus normal bauen würden, einige Dinge anders machen.
Wie sehr hast du dich mit der Technik beschäftigt? Also du bist ja Ingenieur, das heißt eigentlich, ne, ist das ja eher so dein Gebiet. Warst du da vielleicht auch mal froh, wenn was kaputt gegangen ist und wenn du dich nicht irgendwie um Erdbeeren und Bestäubung kümmern musstest?
Ja, also ich kannte mich schon ganz gut mit dem Gewächshaus aus. Ich war ja von Anfang an da involviert in das ganze Design, Entwicklung und in den Bau. Man freut sich eigentlich nie, wenn was kaputt geht, weil das ja immer ja, extra Arbeit bedeutet. Und gerade wenn dann ja am Freitagabend um 22 Uhr was kaputt geht, wenn man eigentlich in der Lounge sitzt und gerade Karten spielt und auf einmal geht der Alarm an und man muss dann sich wieder komplett anziehen, obwohl man gerade geduscht hat, muss ins Gewächshaus laufen und schauen, was ist jetzt kaputt gegangen und muss es dann sofort reparieren, damit die Pflanzen weiter gut wachsen.
Das klingt aber auch ein bisschen gruselig. Da habe ich gleich immer irgendwelche Horrorfilme vor Augen. Freitagsabend noch mal raus. Nee, ich gehe alleine. Ich gehe gleich schnell und komme gleich wieder. So, ja. Gab's so Momente, wo dann auch mal ein bisschen gruselig war oder wo es irgendwie schon komisch war, dass du auch viel alleine dann wahrscheinlich gewesen bist, zumindest in einem Gewächshaus?
In einem Gewächshaus eigentlich eher nicht, aber was schon ein bisschen ein gruseliges Gefühl ist, wenn man dann mal nachts rausgeht, um sich den Sternenhimmel anzuschauen und man ist dann vielleicht auch mal allein und dann ist windstill und es ist wirklich dann ja quasi absolute Stille. Man hört wirklich gar nichts mehr. Und man sieht auch nichts mehr, weil es eben auch komplett dunkel ist, bis auf die Station. Wenn man dann wirklich mal so 100-200 Meter von der Station weggeht, hinter so einen kleinen Hügel, dass man die auch nicht mehr sieht, dann denkt man wirklich so, okay, gut, hier könnte jetzt irgendwas kommen und ich würde es gar nicht mitkriegen.
Es könnte jemand neben dir stehen und du würdest es nicht mal sehen. Ja.
So in etwa, ja.
Wobei die Wahrscheinlichkeit in der Antarktis nicht so richtig groß ist, dass da irgendwas vorbeikommt. Weil es ist relativ friedlich da, ne?
Ja, es gibt ja keine größeren Landlebewesen, die dort auch dauerhaft wohnen oder leben. Von daher trifft man da im Winter eigentlich niemanden.
Vielleicht kannst du mich noch mal kurz oder uns mitnehmen durch diese Station, auf der du gelebt hast. Das klingt ja nahezu luxuriös. Wie lebt man so in der Antarktis?
Ja, also die Station ist schon sehr komfortabel gebaut. Das liegt aber daran, dass die Station eben auch für 40 bis 50 Leute ausgelegt ist. So viele Leute sind eben in den Sommermonaten da. Wenn man das natürlich sich im Winter nur mit 10 Leuten teilt, ist das natürlich alles sehr, sehr großzügig. Jeder hat quasi so sein eigenes Zimmer, so 10 Quadratmeter in etwa, mit einem Bett, einem Tisch und ein paar Schränken. Dann gibt es ja Gemeinschaftsbäder, es gibt halt eine große Küche und einen großen Essenssaal. Und es gibt eben auch eine Lounge mit einem, wo eine Couch steht und ein großer Bildschirm, auf dem man sich Filme anschauen kann. Mhm. Und ja, mit einem ganzen Regal voll mit DVDs, Büchern, Brettspielen, was sich dort eben so in den letzten Jahren alles ansammelt. Also sind auch Brettspiele von 1967 dabei. Das ist dann auch ganz interessant, wenn man die spielt, weil das was komplett anderes ist als das, was man heute so kaufen kann. Ja, und ansonsten gibt es eben auch noch, es gibt auch noch einen kleinen Fitnessraum, so mit Fitnessgeräten. Ja, es gibt dann diverse Werkstätten und Lagerräume und Labore, in denen man dann eben auch arbeitet.
Aber man kann es also aushalten, das klingt so.
Ja, das auf jeden Fall. Also es ist, ist am Anfang ein bisschen ungewohnt, wenn eben wirklich quasi Büro und Schlafplatz ja nur 5 Meter auseinander liegen.
Klar.
Das ist dann wirklich so der kürzeste Arbeitsweg, den ich bisher immer hatte. Da kann man dann manchmal schon so mit der Zahnbürste in der Hand schon mal ins Labor gehen, auf den Bildschirm gucken, ob mit den Pflanzen alles okay ist und dann geht man wieder zurück ins Bad.
Wie ist das so von der Einrichtung her? Ist das eher so ein bisschen, also wie man sich vielleicht klischeemäßig dann auch so eine Station vorstellt, so ein bisschen eher so Schiffs- oder U-Boot-mäßig? Oder ist es im Endeffekt irgendwie ein normales Bungalow-Wohngefühl so?
Ja, also es hat was von beidem. Also es ist natürlich schon auch so ein bisschen wie so ein Schiff aufgebaut und das sieht man auch an vielen Stellen. Es ist aber auch Wert darauf gelegt worden, eben, dass es komfortable Möbel gibt und vor allem auch Holzmöbel gibt, dass man so ein bisschen auch wohnliche Atmosphäre eben auch hat.
Jetzt habt ihr das alles gemacht, um zu versuchen oder perspektivisch eine Antwort auf die Frage zu geben, ist Gemüsezucht dann vielleicht im Weltall möglich? Vielleicht auf dem Mond, vielleicht auf dem Mars? Was würdest du jetzt sagen, was ist die Antwort?
Also ich denke schon, dass es möglich ist. Wir haben das jetzt auch zeigen können mit unseren Experimenten. Allerdings sind wir da auch wirklich noch am Anfang. Also es war jetzt so einer der ersten Schritte, die wir gemacht haben. Wir brauchen da schon noch ein bisschen mehr Entwicklungsarbeit, damit das auch wirklich zuverlässig läuft. Aber ich denke, wir sind da auf einem guten Weg dahin.
Hm. Habt ihr da jetzt noch währenddessen, während das Experiment gelaufen ist, andere neue Ideen entwickelt? Habt ihr quasi an dem Projekt gearbeitet, weiß ich nicht, Zuchtmethoden verbessert oder beim Machen gemerkt, hier könnte man noch Dinge tun?
Ja, das auf jeden Fall. Also gerade so durch die Ausfälle, die wir auch hatten, haben wir jetzt schon gemerkt, so okay, da muss man eben nochmal überlegen, ob man nicht doch lieber zum Beispiel das Wasserversorgungssystem etwas umbaut, dass man mit weniger Pumpen auskommt, weil natürlich das immer eine Gefahr ist, wenn die Pumpe ausfällt, dass dann irgendwas, dass die Pflanzen Schaden nehmen. Das ist so ein konkretes Beispiel, wo wir wirklich auch direkt vor Ort dann schon überlegt haben, wie könnte man das wirklich besser machen.
Mhm. Wäre die Technik, die ihr da angewendet habt, möglicherweise auch irgendwas, vielleicht für Regionen, wo irgendwann mal keine Pflanzen mehr wirklich wachsen, weil sie verwüstet sind im wahrsten Sinne des Wortes? Also könnte man oder macht es Sinn, auf der Erde Pflanzen so zu züchten perspektivisch?
Also man könnte das sicherlich so machen. Ein Teil der Technologien, die wir anwenden, wird ja auch im normalen kommerziellen Gewächshausgartenbau in den Niederlanden oder in Spanien so auch schon angewendet. Mhm. Man muss natürlich immer im Hinterkopf behalten, gerade wenn man mit künstlicher Beleuchtung arbeitet und mit Klimasteuerung und so weiter, das ist dann doch schon sehr energieintensiv. Mhm. Das heißt, man verschiebt dann das Problem, man müsste dann eben sehen, dass man die Energie vernünftig erzeugen kann. Dann kann man eben auch Pflanzen auf der Erde so anbauen.
Mhm. Wo könnte die Energie herkommen, wenn ihr im Weltall unterwegs wäret?
Ja, so das gängige Mittel momentan sind eben ja Solarzellen, Solargeneratoren. Das ist eigentlich so der Standard in der Raumfahrt momentan.
Hm. Was glaubst du, wann könnte es soweit sein? Also hast du da schon irgendeine Vorstellung von einem Zeitrahmen? Also werden wir das noch erleben, dass ihr vielleicht auch mal so einen Container auf den Mond stellt oder so?
Ich hoffe es. Also es ist da gerade wieder sehr viel Bewegung in der bemannten Raumfahrt. Hm. Die Amerikaner haben ja jetzt sich offiziell festgelegt oder sich dazu entschlossen, 2024 wieder auf dem Mond zu landen mit Astronauten. Private Unternehmen wollen zum Mars fliegen. Also ich denke schon, dass wenn das nur annähernd so klappt, wie die sich das vorstellen, dass es dann irgendwann vielleicht in 20 oder 30 Jahren auch ein Gewächshaus gibt.
Hm. Könntest du dir vorstellen, dass du dann da auch nochmal ein Jahr auf dem Mond lebst oder so?
Puh, das weiß ich nicht. Weiß ich noch nicht. Aber das ist so wie mit der Antarktis. Man sagt irgendwann ja und dann denkt man nicht mehr drüber nach.
Und schwupps steht man da und genau. Sitzt mitten im Eis, ja. Was passiert eigentlich mit dem Gewächshaus jetzt? Also wird er weiter angebaut? Werden da weiterhin Pflanzen gezüchtet? Also kümmert sich da jemand drum?
Das Gewächshaus steht noch dort. Es wird dort auch erstmal die nächsten Jahre bleiben. Wir haben jetzt den Plan, dass im Sommer, also so im Juni wahrscheinlich, das Gewächshaus auch wieder angeschalten wird und dann die jetzige Besatzung, die unten ist, frisches Gemüse anbaut und erntet. Wir haben jetzt dieses Jahr niemanden aus unserem Projektteam in der Antarktis, aber wir planen dann nächstes Jahr auch wieder in der Überwinterung eine eigene Person sozusagen nur für den Garten zu haben, für das Gewächshaus, dass wir eben dann auch wirklich wieder ein größeres wissenschaftliches Programm fahren können.
Könntest du dir vorstellen, da nochmal hinzufahren?
Ich kann es mir prinzipiell vorstellen, aber ich glaube, das zweite Mal wird ganz anders als das erste Mal. Mhm. Und ich glaube, wenn man dann nur einmal da war, dann ist das halt auch wirklich was Besonderes. Es ist halt auch der spezielle Charakter, dass man mit diesen Leuten, mit denen man dort war, eben dort war. Und wenn man das ein zweites Mal dann mit anderen Leuten macht, dann ist das natürlich wieder was ganz anderes. Und es kann besser oder es kann schlechter sein. Ja, aber die Einmaligkeit ist dann natürlich weg.
Mhm. So retrospektiv, du hast gerade gesagt, dann sagt man irgendwann mal ja und schwupps ist man in der Antarktis. Würdest du sagen, dass ja, das war eine gute Entscheidung zu dem Jahr?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es ab und zu mal etwas bereut, dort zu sein, klar. Aber so im Großen und Ganzen war es ein super Erlebnis, gerade jetzt so im Nachhinein zu sehen, wie wenig Leute eigentlich die Möglichkeit haben, sowas mal mitzumachen und wie schön es dann auch in vielen Momenten dort war.
Ja, ich meine, klar, es ist eine Extremerfahrung. Dann ist, glaube ich, auch ganz normal, dass du zwischendurch mal denkst so, was habe ich hier eigentlich getan? So.
Ja, genau.
Was machst du jetzt gerade? Womit beschäftigst du dich im Moment? Haben Pflanzen noch irgendeine Bedeutung in deinem Leben?
Ja, also ich bin mittendrin in der ganzen Datenauswertung jetzt von dem letzten Jahr. Mhm. Und wir bereiten jetzt auch erstmal den Projektabschluss quasi von dem letzten Jahr vor. Dazu gibt es dann im Mai ein großes Meeting mit allen Projektpartnern. Und dann wollen wir natürlich auch die Ergebnisse, die wir dann haben, veröffentlichen, damit dann auch wirklich ja jeder was davon hat.
Paul Zabel ist zu Gast gewesen hier in Deutschlandfunk Nova in Dein Sonntag. Er hat 365 Tage in der Antarktis gelebt, hat da Pflanzen angebaut, vor allen Dingen Gemüse. Und das, obwohl er eigentlich Ingenieur ist. Schön, dass du uns die Geschichte erzählt hast und viel Erfolg weiterhin noch. Und vielleicht hören wir uns ein weiteres Mal. wenn du dann auf dem Mond gewesen bist oder so.
Ja, genau. Das danke auch. Tschüss.
Tschüss, mach's gut, Paul.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 8 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.